Herr Unklinger, Sie sind Ombudsmann für die Wissenschaft. Was macht ein Ombudsmann eigentlich?
Ja, die Fälle werden an uns herangetragen. Normalerweise sind es ja zwei Seiten. Man versucht, beide Seiten irgendwie gerecht zu werden. Man versucht zu vermitteln, nicht zu richten, sondern zu vermitteln.
Könnten Sie das an einem typischen Beispiel darstellen, wie die Vermittlung in der Praxis aussieht?
Dann geht es so vor. Zunächst einmal bittet man den Betreffenden oder die betreffende Frau, bittet man, das kurz darzustellen. Dann kann man ungefähr abschätzen, worum es geht. Und dann gibt es ja normalerweise eine Gegenseite, Anführungszeichen. Und die muss man dann auch befragen, denn die Wahrheit liegt nicht immer auf der einen Seite. Und dann wird die Gegenseite zunächst schriftlich befragt und bittet um eine Stellungnahme. Mhm. Im Allgemeinen kann man daraus schon gewisse Schlüsse ziehen. Dann kann man, glaube ich, schon einen Großteil der Probleme tatsächlich lösen. Man kann dann abschätzen, worin das Problem liegt und wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann, wer mehr oder auch weniger Schuld hat. Und dann macht man einen Vorschlag. Oft ist es so, dass eben Streitereien über Autorenschaftsstreitereien sind. Und dann ist es oft so, dass man nachträglich die Autorenschaft, dass man noch Autoren hinzuzieht oder dass man Acknowledgement verändert. Und das versucht man dann einfach irgendwie zu regeln. Und das gelingt in vielen Fällen. Der andere Fall ist ja, dass es zu keiner Lösung kommt auf der Basis. Und dann macht man sogenannte Anhörung. Und dann werden beide Seiten geladen. Und es ist manchmal ganz gut, einfach miteinander zu reden. Und das ist ja auch Mediation und das versuchen wir auch. Und oft gelingt es so. Und dann gibt es das Dritte, was natürlich die unangenehmste Fall ist, wenn es offensichtlich erscheint, dass wirklich gefälscht worden ist, dass Daten manipuliert worden sind. Und dann ist unsere Möglichkeiten sind dann zu Ende. Und dann gibt man das weiter an die entsprechenden Stellen, sei es an die DFG oder an die Unis oder Max-Planck-Institut, wie auch immer. Denn Sanktionen, die werden von diesen Institutionen durchgeführt, nicht von uns. Wir vermitteln.
Wie viele Fälle pro Jahr haben Sie denn ungefähr und welcher Art sind diese Fälle?
Ja, die Zahl der Fälle ist im Jahr sind so zwischen 50 und 60. Ja, wenn man sich mal ansieht, was es gibt, die Hauptzahl ist eigentlich Streitigkeiten wegen Veröffentlichung, wegen Autorenschaft. Und das ist das eigentlich, was am häufigsten auftritt. Dann Plagiat, dann richtige Fälschungen, natürlich echte Fälschungen. Und dann auch Streitigkeiten mit Zeitschriften, wo auch nicht immer so vorgegangen wird, wie es eigentlich sein sollte. Ja, was vielleicht erwähnen sollte, ist auch oft Mobbing. Das ist in der Tat so, dass oft von höherer Seite, in Anführungszeichen, dass da Druck auf Personen ausgeübt wird, die aus irgendwelchen Gründen nicht oder nicht mehr beliebt sind. Und das tritt öfter auf. Und das kann ja zu ganz unangenehmen Vorgehensweisen führen.
Eine Frage, die einem natürlich in den Sinn kommt, wenn man sich die großen Wissenschaftsskandale anguckt, sei es der mit Jan-Hendrik Schön oder der mit Wang in Südkorea. Warum machen Wissenschaftler das? Was treibt die an? Haben Sie darauf eine Antwort?
Nein, eigentlich nicht. Vielleicht, bei Schön kann ich es vielleicht ein bisschen verstehen, weil er war ja am Anfang der Karriere und er wollte sozusagen vermute ich, nach oben kommen. Und das war natürlich ein ganz fantastischer Weg, den er da beschritten hat, wenn man das nicht gemerkt hätte, war er ja Max-Planck-Direktor geworden. Mhm. Und das wäre alles für ihn gut ausgegangen. Mit Wang verstehe ich es eigentlich nicht, weil das war ja ein anerkannter Wissenschaftler, hat tolle Sachen gemacht, er hat ja Hunde geklont und das war ja auch in Ordnung und er hat auch später dann wieder hervorragende Wissenschaft gemacht. Warum der Zwischenzeit nicht solche Fälschungen gemacht hat, ist für mich völlig unverständlich. Es kann auch nicht sozusagen das Streben gewesen sein, öffentlich bekannt zu werden. Der war ja schon bekannt, der war ja schon jemand. Also für mich unverständlich. Vielleicht fehlt mir auch die Entspendimentalität.
Und was denken Sie, was geeignete Mittel sind, um solche Betrugsfälle einzuschränken, um solches Verhalten unmöglich zu machen in der Wissenschaft?
Unmöglich machen kann man es nicht. Das ist, glaube ich, hoffnungslos. Verbessern kann man es dadurch, dass man die jungen Leute dazu bringt, sich dagegen zu wehren, rechtzeitig etwas zu tun, schon in der ersten Phase. Und eben auch sich an einen Ombudsmann zu wenden. Es muss nicht der Ombudsmann der Wissenschaften, es gibt ja auch lokale Ombudspersonen, sich an die zu wenden und sich einfach mal beraten zu lassen.
Glauben Sie denn, dass die Selbstkontrollmechanismen in der Wissenschaft ausreichen, um solche Skandale, solche Fälschungen rechtzeitig aufzudecken?
Ich glaube nicht, dass sie ausreichen. Diese Skandale wird es immer wieder geben. Die wird man nicht vermeiden können. Ich glaube aber auch nicht, dass es hilft, wenn man von außen irgendwelche Regulatorien versucht einzuführen. Das wird es nicht bringen. Wissenschaftler sind eben auch nur ganz normale Menschen.
Nun ist ja so, dass der Wissenschaftsbetrieb heute viel stärker reguliert ist als vor 50 Jahren oder so. Viele bedauern ja, dass die wissenschaftliche Freiheit teilweise eingeschränkt ist und Wissenschaftler viel mit Organisationsaufgaben zu tun haben. Denken Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt? Dass es eher zu viel Regulation als zu wenig gibt?
Ja, dem will ich zustimmen. Ich glaube, dass es vor 50 Jahren einfach die Wissenschaft viel freier war. Dass dieser Druck, jetzt unbedingt zu publizieren, nochmal zu publizieren und noch ein kleines Epsilon da anzufügen und dann noch Publikation daraus zu machen. Diesen Druck gab es nicht und das hat der Wissenschaft gut getan. Und dazu müsste man eigentlich wieder kommen. Das wird aber weiter Weg sein.
Es gibt eben das öffentliche Bestreben, wissenschaftliche Leistungen messbar zu machen, eben transparenter für die Gesellschaft. Meinen Sie denn, dass es da andere Wege beschritten werden sollten als eben Hirsch-Indizes und Impact-Faktoren und hochrangige Publikationen?
Ja, ich halte von diesen ganzen Indikatoren nichts, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zumindest war es zu meiner Zeit so, inzwischen mag ja alles ganz anders sein, aber wenn man jemanden berufen wollte, dann Anführungszeichen, man wusste einfach, das ist ein guter Mann. Da muss ich nicht Indikatoren nachlesen, die auf irgendwelchen Zufälligkeiten ja letztendlich beruhen. Ich glaube, man muss mit den betreffenden Leuten reden. Reden ist etwas Wichtiges. Und dann kann man, glaube ich, auch vernünftige Entscheidungen fällen.
Dann danken wir Ihnen ganz herzlich für das Interview.